Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei In Principio. Gemeinsam mit euch bereiten wir uns auf den kommenden, den 30. Sonntag im Jahreskreis vor. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
Und ich bin auch dabei, Christel Köhler als Neutestamentlerin. An diesem Sonntag müssen wir uns mal ernsthaft über Gottes Ohr unterhalten. Jetzt weniger, wie das anatomisch geformt ist und wie gut Gott wirklich hört. Aber wir müssen uns der Frage stellen, wer dringt eigentlich vor bis zu Gottes Ohr? Oder anders formuliert vielleicht auch nochmal, auf wen und wessen Gebet hört Gott eigentlich? Gilt da jedes Gebet, jedes Geschrei gleich viel? Und natürlich ist dann auch immer die Frage, welche Haltung oder auch welches Handeln, das mit dem Gebet verbunden ist, braucht es denn eigentlich, damit es ein fruchtbares, ein ankommendes Gebet an Gottes Ohr ist?
Um diese Frage zu beantworten, gibt uns das Buch Jesus Sirach, aus dem wir die erste Lesung hören, wunderbare Bilder an die Hand. Und wir steigen auch gleich direkt ein mit einem Vers. Ich will aber kurz vorher darauf hinweisen, wir sind beim Buch Jesus Sirach, bei diesem Weisheitslehrer, im 35. Kapitel. Und der Kontext ist super spannend, weil Jesus Sirach sehr, sehr deutlich sagt, das Fundament für jegliche Kulthandlung, für jeden Gottesdienst ist die Einhaltung der Gesetze. Sowohl der Kultgesetze, natürlich, aber auch der Sozialgesetze.
Ich finde es wichtig, dass du den Kontext an der Stelle auch nochmal aufmachst, weil man könnte ja denken, es geht um irgendwie nur das Gebet in Anführungsstrichen in dem Text, den wir jetzt am Sonntag auch hören und lesen werden. Aber es ist noch ein viel größerer Kontext und es ordnet nochmal ein, dass zum Gottesdienst zusammenkommen tatsächlich auch eine nicht nur individuelle Komponente, sondern auch eine sehr gemeinschaftliche und aufeinander bezogene Komponente hat.
Und wenn es dann innerhalb dieser Gemeinschaft eben Unterdrückte gibt, Arme, Witwe, Waisen, die keine Hilfe mehr finden außer Gott, dann merkt man ja schon, dann ist das Sozialgefüge nicht richtig funktionierend. Und da springt eben in der Theologie von Jesus Sirach Gott ein, der ganz, ganz deutlich macht, ja, Gott ist parteiisch und Gott hört gerade auf die Gebete derjenigen, die sonst keine Hilfe haben.
Vielleicht schauen wir direkt mal in den Vers 21 rein, weil das vielleicht so der Schlüsselvers ist, um das mit dem Gebet zu verstehen. Da heißt es, das Gebet eines Demütigen durchdringt die Wolken. Und bevor es nicht angekommen ist, wird er nicht getröstet. Und er lässt nicht nach, bis der Höchste darauf schaut.
Erstmal ist dieser Text wunderbar poetisch. Und die Aussage ist auch überraschend. Und zu dieser Aussage arbeiten wir uns jetzt voran und erschließen uns damit den ganzen Text. Das Gebet eines Demütigen. Allein das Wort Demütigen ist hier schon spannend, weil im hebräischen Text steht da nicht demütig als eine Haltung, ne? Auch ein Reicher kann irgendwie demütig sich geben. Hier steht das hebräische Wort Dal und das bedeutet arm und unterdrückt. Und darum geht es im ersten Teil der Lesung. Es geht eben um die Armen, es geht um die Witwen, es geht um die, die um Hilfe rufen und niemand anders sonst als Hilfe haben. Eben diese armen Unterdrückten, deren Gebet steht im Vordergrund am Anfang von Vers 21.
Der Eingangsvers der Lesung am Sonntag, der ordnet das Ganze nochmal ein. Er sagt nämlich tatsächlich direkt am Anfang, denn der Herr ist Richter und es gibt kein Ansehen der Person vor ihm. Und das ist im Prinzip der große Kontext, in den wir das alles auch dann noch zusätzlich stellen müssen. Nicht nur dieses Gottesdienstliche, sondern wie sieht es denn jetzt also aus? Gilt eben jedes Gebet gleich viel vor Gott? Und dass der Reiche irgendwie keinen Vorteil hat vor Gott, das war ja schon vorweg in den Versen drin. Und jetzt eben, nee, keiner hat irgendwie einen Vorteil, beziehungsweise doch, nämlich die Armen. Die sind ganz besonders im Fokus, die, die du schon genannt hast, die Witwen, die Waisen, die ungerecht Behandelten. All deren Gebet ist eben eins, was vordringlich an Gottes Ohr klingt.
Dann überrascht uns der Vers 21. Also das Gebet eines Demütigen, und da geht es weiter, durchdringt die Wolken. Es gibt sozusagen wie eine Schranke. Nicht jedes Gebet gelangt hoch, um mal jetzt sehr biblisch zu sprechen, in den Thronsaal Gottes. Es gibt diese Barriere, dieses Dickicht. Aber das Gebet des Demütigen durchschreitet diese Wolke. Aber dann kommt noch ein zweiter Aspekt, der interessant ist. Und bevor es nicht angekommen ist, wird er nicht getröstet. Es braucht eine gewisse Durchhaltefähigkeit. Das Gebet, der Hilfeschrei, muss sozusagen tief aus dem Innersten resonieren und anhalten. Dann erhört der Höchste dieses Gebet.
So, nach diesem zentralen Vers folgt noch ein letzter am Sonntag, der eben genau diese Klammer zumacht, die am Anfang des Textes mit der Aussage, der Herr ist Richter, eingeleitet wird. In Vers 22 heißt es dann nämlich, und er, also Gott, wird für die Gerechten entscheiden und ein Urteil fällen. Also da wird deutlich gemacht, dass eben, wenn das Gebet lang genug angehalten hat, wenn es die Wolken durchdrungen hat, dann ist Gott in der Lage, es ist zu seinem Ohr gedrungen, und dann wird er auch sein Richteramt ausüben, zugunsten eben der Armen, der Weisen, der Unterdrückten, und er wird für die Gerechten, so werden sie dann zusammengefasst, eben entscheiden.
Das heißt im Umkehrschluss eben, dass diejenigen, die die Witwen, Waisen, Armen unterdrücken, eben kein Gehör finden bei Gott, weil sie eben nicht nach seinen gerechten Gesetzen handeln und die anderen verachten. Und damit sind wir im Endeffekt schon direkt beim ersten Vers des Evangeliums am Sonntag. Da heißt es nämlich, einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten, erzählte Jesus dieses Gleichnis.
Das passt am Sonntag irgendwie wie die Faust aufs Auge, dass wir erst sehr allgemein etwas darüber hören, wessen Gebete tatsächlich bei Gott Gehör finden, und wir jetzt mit diesem Gleichnis von der ganz großen Ebene quasi schon auf eine sehr exemplarische Ebene gehen. Denn das ist ja das, was ein Gleichnis will. Es will quasi eine Szene erzählen, die man verallgemeinern kann. Aber diese Szene macht eben anschaulicher als irgendwie nur ein großes theologisches Wort, wie Gott jetzt also mit denjenigen umgeht, die von sich denken, naja, so ein Stückchen besser als der andere bin ich ja mal auf jeden Fall. Dann wird doch Gott bestimmt mein Gebet vorrangig erhören.
Uns werden zwei Männer vor Augen geführt, die in den Tempel gehen, um zu beten. Und einer dieser Männer ist ein Pharisäer. Und das heißt eigentlich für uns jetzt als Leser, müssen wir mal ganz kurz diese Idee, die Pharisäer sind immer so die Herausforderer Jesu, das sind so vielleicht die Bösen sogar, wegschieben und überlegen, für den damaligen Leser, wer ist ein Pharisäer? Und da gucken wir zum Beispiel bei Josephus, diesen antiken Historiker, rein. Und er sagt, die Pharisäer, das waren fromme Männer, die hielten die Gesetze ein, also ein Paradeexemplar für Fromme, ein Pharisäer. Jetzt hören wir aber, wie er sein Gebet spricht, und dann sind wir total überrascht.
Der Pharisäer sagt tatsächlich, Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin. Die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Also er vergleicht sich, das ist der erste Schritt. Und dann kommt der zweite, ich faste zweimal in der Woche und gebe und so weiter und so fort. Und wenn wir gleich auf das Gebet des Zöllners gucken, dann ist das wichtig, diese beiden Dinge zu benennen. Einmal dieser klare Vergleich und dann dieses sich selbst darstellen. Also eigentlich ist ja Gott nur ganz am Anfang, Gott, ich danke dir, angesprochen. Aber eigentlich geht es beim ganzen Gebet nur um diesen Pharisäer. Gar nicht um Gott und dessen Zuhören.
Mal ehrlich, ich würde nicht mal sagen, das ist ein Gebet. Ich stelle mir das wirklich vor, der steht da im Tempel und klopft sich selbst auf die Schulter und Gott soll dabei zugucken, wie toll dieser Pharisäer doch ist. Das hat nichts mit Frömmigkeit zu tun, sondern mit einer gewissen Selbstüberheblichkeit. Und dieser Selbstüberheblichkeit wird eben der Zöllner entgegengestellt. Und das wunderbar schon bei der Einführung. Der geht nicht einfach in den Tempel hin und stellt sich dahin, sondern der Zöllner blieb ganz hinten stehen und wollte nicht einmal seine Augen zum Himmel erheben.
Das ist natürlich die Demutsgeste überhaupt. Also den Blick gesenkt zu halten, eigentlich sogar Furcht zu haben, nach oben zu schauen, selbst wenn ja Gott jetzt nicht einfach da oben sichtbar wird. Aber das ist das, was damit zum Ausdruck kommt. Also eine sehr starke Geste. Und das wird sogar noch verstärkt dann durch das Handeln, das darauf folgt. Er schlägt sich an die Brust, also auch ein Demutsgestus, ein Gestus des Entschuldigens, des Versöhnung anbietens eigentlich, des Schuld, sich selbst Schuld eingestehens. Und er betet dann, Gott sei mir Sünder gnädig. Ganz kurz, ganz prägnant, Gott sei mir Sünder gnädig.
Er redet eben Gott direkt an und hofft auf die Barmherzigkeit. Er bringt nicht seine Leistungen vor Gott, sondern er weiß, dass er ein Sünder ist. Man muss sogar sagen, im Vergleich zur ersten Lesung, er ist eine Person, die in ihrem Beruf eben Leute auch unterdrückt, ausbeutet zum Teil. Das ist das, was uns vor Augen geführt wird, wenn wir an einen Zöllner denken. Aber der sagt eben ganz bewusst, ich weiß, wer ich bin. Ich bin unglaublich klein und ich habe im Endeffekt nur die Hoffnung, dass deine Barmherzigkeit mich noch retten kann. Er macht sich klein vor Gott.
Und das ist doch großartig. Also ich finde schon allein der Unterschied, wer wirklich Adressat im Gebet ist bei den beiden Personen, macht deutlich, ja, wer hier eigentlich Gehör finden wird. der Zöllner, der tatsächlich nur Gott anspricht, der kurz und knapp auch ist, der kaut Gott hier kein Ohr ab. Der sagt, das ist das, worum ich bitte. Der kaut Gott kein Ohr ab, der sagt ganz kurz und knapp, worum er bittet. Und dann haben wir den Pharisäer, der erstmal im Prinzip sich dahinstellt mit breiter Brust und sagt, schau mal hier und wie gut, dass ich nicht bin wie die anderen. Also sich selbst nach vorne stellt und am Ende nur sich selbst in den Mittelpunkt des Gebetes nimmt. Kein Wunder also, dass Jesus am Ende ein sehr klares Urteil fällt.
Jesus spielt sozusagen mit diesem Gleichnis verkehrte Welt und führt uns vor Augen, wir sollen sein wie dieser Zöllner. Nicht wie Zöllner an sich, sondern wie dieser Zöllner. Jesus sagt nämlich, dieser ging gerechtfertigt nach Hause, der andere eben nicht. Obwohl er von außen betrachtet doch der Fromme schlechthin ist.
Und er geht noch einen Schritt weiter und dann folgt wieder eine sehr allgemeine Formulierung, die wir auch an anderen Stellen im Evangelium kennen, nicht nur hier in Lukas 18. Das heißt dann, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und das ist dann auch hier quasi der zweite Teil der Klammer zu Vers 9 am Eingang, wo es darum geht, es gibt Menschen, die sind von ihrer Gerechtigkeit überzeugt, die erhöhen sich und die werden feststellen, dass sie erniedrigt werden und jetzt nicht erniedrigt im Sinne von mit dem Stiefel niedergestampft, so ist es ja erstmal nicht gemeint, aber deren Gebet ist nicht das, was vorrangig zu Gott dringt. Das ist die Form von Erniedrigung, von der hier in den Texten die Rede ist.
Jetzt halten wir noch mal ganz kurz bei Vers 9, dem ersten Vers des Evangeliums am Sonntag inne. Da ist ja die Rede von einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren. Und ihr werdet hören am Sonntag in der zweiten Lesung, der Autor des zweiten Timotheusbriefes, er spricht in der Stimme von Paulus, stellt uns sehr deutlich einen Paulus vor Augen, der von seiner Gerechtigkeit überzeugt ist. Er freut sich schon auf den Kranz der Gerechtigkeit, der da für ihn bereit liegt. Aber beim Evangelium ist ja wichtig der zweite Teil. Da heißt es, und die anderen verachtet. Paulus ist, das ist ja der Tenor des ganzen zweiten Timotheusbriefes, niemand, der andere verachtet, sondern sagt, halte fest an dem, was du hast. Diene die ganze Zeit dem Wort Gottes, um die Menschen zu Gott zu führen.
Wir haben am Sonntag tatsächlich eine etwas zweigeteilte zweite Lesung. Wir werden in den Versen 6 bis 8, wir sind im abschließenden vierten Kapitel des zweiten Timotheusbriefes, und in den Versen 6 bis 8, dem ersten Teil dieser Lesung, werden wir nämlich nochmal eine Rückschau des Paulus erleben, die tatsächlich sein eigenes Leben in den Mittelpunkt nochmal rückt, aber ganz bewusst auch nochmal auf den Timotheus verweist, beziehungsweise der Autor macht es sehr geschickt, dass hier immer Dinge vom Paulus nochmal angesprochen werden, die dem Timotheus auch alle schon mitgegeben wurden. Und dann haben wir noch einen zweiten Teil, der einen etwas anderen Duktus hat, aber darauf kommen wir später. Schauen wir erstmal auf den ersten Teil.
Wir merken da direkt bei der Wortwahl, wir sind da am Ende des Lebens von Paulus. Die Szenerie ist ja, er ist im Gefängnis in Rom. Er sieht schon, dass es nicht gut ausgehen wird. Aber er ist voll Vertrauen, sowohl vorwärts gucken in der Zukunft, als auch auf sein Lebenswerk. Er weiß, mit den Worten ausgedrückt, dass er sterben wird. Denn ich werde schon geopfert. Aber da merkt man schon diesen Begriff. Er fühlt sich selbst als ein Opfer, das für andere Heil bringen wird. Eben auch für Timotheus und für alle Gläubigen, die er auf seinem Weg getroffen hat. Und er sagt, die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Das ist genau diese Gewissheit für ihn. Ja, es ist ein Aufbruch hin zu dem, wo er die ganze Zeit hin möchte, zu seinem Gott.
Er malt es dann auch in entsprechenden Bildern aus. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, die Treue bewahrt. Du hast ja eben schon übergeleitet vom Evangelium hier in diesen zweiten Timotheusbrief mit die von ihrer Gerechtigkeit überzeugt sind. Wenn man den Paulus nicht ein bisschen besser kennen würde, dann würde man denken, okay, der ist schon sehr überzeugt. Den guten Kampf, den Lauf vollendet, die Treue bewahrt. Warum sagt der Paulus das hier oder der fiktive Paulus hier nochmal? Weil er genau diese Dinge dem Timotheus in den beiden Briefen schon mitgegeben hat. In 1 Timotheus 6 sagt er dem Timotheus, er solle den guten Kampf kämpfen. In 2 Timotheus 2, also in dem gleichen Brief etwas früher, sagt er ihm auch dem Timotheus, dass er seinen Lauf vollenden soll. Also es sind alles Dinge, die er dem Timotheus als Gemeindeleiter mitgibt und sagt jetzt hier auch nochmal, ich als dein Vorbild, ich habe genau das gemacht. Und das ist auf der einen Seite sich selbst als Vorbild einspielen, aber auf der anderen Seite auch nochmal den Timotheus motivieren. Denn wir werden ja gleich hören, wie es beim Paulus weitergeht. Und wenn der Timotheus das hört, dann muss der eigentlich dranbleiben.
Beim Vers 8 wird es ja deutlich. Da ist dieses schöne Wort vom Kranz der Gerechtigkeit. Das ist eben aber keine Goldmedaille, die nur einer gewinnen kann, sondern der Autor sagt sehr deutlich, ja, dieser Kranz der Gerechtigkeit liegt für alle bereit. Und das ist sehr schön formuliert, die sein Erscheinen sehnen, ersehnen, beziehungsweise im Griechischen, den griechischen Text kann man auch so übersetzen, die all das irdische Erscheinen Jesu liebgewonnen haben, eben daran festhalten, was die Tradition über diesen Jesus uns mitteilt und treu daran festhalten.
Wenn wir jetzt nochmal in den Gesamtduktus dieser drei Lesungen an diesem Sonntag und unsere Linie hineinspringen, da war ja die Grundfrage, was braucht es an Haltung und Handlung, damit das Gebet zu Gott dringt, beziehungsweise wer dringt eigentlich an sein Ohr? Und dieser abschließende Vers 8, der bringt zum Ausdruck am Lebensende des Paulus, dass er gewiss ist, nicht nur, dass eine Belohnung bereit ist, sondern dass er gewiss ist, dass er als Person mit seinen Anliegen bei Gott landen wird. Und nicht nur er, sondern alle, das hast du ja auch nochmal schön formuliert, wenn man das anders übersetzt, alle, die eben auch auf Gottes Erscheinen, also auf Jesu Erscheinen hoffen und damit ja auf nichts anderes als Gottes Zuwendung, damit ja auch am Ende auf Gottes offenes Ohr.
Im zweiten Teil, den wir dann lesen, ist Paulus eben sich absolut sicher, dass er auf seinem letzten Weg eben Jesus an seiner Seite hat, dass er diesen Beistand im Leben schon erfährt. Und er malt ein Bild, auch für den Leser der damaligen Zeit, dramatisch. Er ist alleine in dieser Gefängnissituation. Er hätte eigentlich nach normalem Recht in Rom auch noch Zeugen herbeiführen können, Leute, die ihn verteidigen. Aber nein, er ist ganz alleine. Er fühlt sich im Stich gelassen. Und selbst in dieser Situation ist er wieder das Vorbild. Er sagt, ja, aber es möge diesem nicht angerechnet werden, weil eben er weiß, Gott ist an seiner Seite, Jesus ist an seiner Seite und das hilft ihm, durch diese letzte schwierige Zeit zu gehen.
Wie sehr der Paulus hier jetzt wieder Vorbild ist, das zeigt sich natürlich darin, dass er ganz eigentlich prominent ja sich wirklich als Nachfolger Jesu darstellt. Wenn wir uns zurückerinnern im Lukas-Evangelium im 23. Kapitel, Vers 34, da ist im, also die Bitte Jesu, dass eben das Handeln seiner Verfolger, derjenigen, die ihn quälen und unterdrückten, dass das eben nicht angerechnet wird. Und das ist eigentlich genau das, was Paulus hier auch macht. Er sagt, möge es ihm nicht angerechnet werden. Das heißt, Paulus als Nachfolger Jesu Christi handelt auch wirklich wie Jesus selbst. Es ist mit einer der letzten Bitten, die Jesus im Lukas-Evangelium äußert. Paulus nimmt das hier ja quasi auch mit als eine letzte Bitte auf und macht es natürlich auch wieder zum Vorbild für den Timotheus, dass auch der, egal wie er mit seiner Verkündung des Evangeliums ankommt, letzte Woche haben wir noch gehört und gelesen, gelegen oder ungelegen, ja, da ist also der Widerspruch schon angesprochen, den auch der Timotheus erfahren wird, egal wie das sein wird, der Timotheus soll immer bereit sein, den Leuten zu verzeihen und auch wissen, das oder vor Gott für sie eintreten ja eigentlich.
Die Grundlage für so eine Standhaftigkeit im Glauben ist eben auch ein bisschen, wie wir in der ersten Lesung gehört haben und im zweiten Evangelium, die Gebetsgewissheit, dass mein Gebet erhört wird. Und damit endet auch die zweite Lesung wunderbar, dass in den Worten Paulus hier deutlich wird, selbst im Gefängnis glaubt er, dass er dem Rachen des Löwen entrissen ist. Da hören wir schon diese poetische Sprache der Psalmen. Selbst in diesem dunklen Kerker, um das Bild mal schöner auszugestalten, ist er sich dem Beistand und der Hilfe gewiss. Und dann kann er sagen, der Herr wird mich allem bösen Treiben entreißen und retten. Wohin? In sein himmlisches Reich.
Und das ist ja eigentlich, worum es bei unserem Gebet geht. Wenn wir beten, dann sprechen wir Gott an und wir bringen vor ihn, was uns bewegt. Hoffentlich auch mal das, was uns Freude bereitet, aber wie die Texte hier am Sonntag auch sagen, mit einer großen Intensität auch das, was uns Sorge bereitet, wo wir uns bedrängt fühlen, wo wir auch niemand anderen als Fürsprecher an unserer Seite sehen, außer Gott. Und wir tun das in der Gewissheit, dass wir bei Gott schon längst auch angekommen sind, dass er uns die Zuversicht gibt, bei ihm und mit ihm in Gemeinschaft zu sein. Das, was der Paulus hier als letztes Bild eben formuliert, dass Paulus darauf hofft, gerettet zu sein in das himmlische Reich. Und das ist am Ende auch der Zielpunkt all unseres Gebetes, diese Gemeinschaft mit Gott zu erleben. Wenn wir hier auf Erden beten, indem unser Gebet erhört wird und indem und für später, indem wir wirklich mit in seiner Gemeinschaft leben dürfen.
Wenn ihr jetzt noch Lust habt, euch intensiver mit den Bibeltexten zu beschäftigen, findet ihr unten zum Nachlesen die drei Texte in den Shownotes und dort auch den jeweiligen Link rüber auf unsere Homepage zur Einzelkommentierung.
Nach diesen sachdienlichen Hinweisen vielleicht noch die Frage, lieber Till, was ist denn dein Vers, den du mit in den Sonntag nimmst?
Ich finde einen Vers aus der ersten Lesung aus dem Buch Jesus Sirach sehr spannend, das ist der Vers 20. Der heißt, wer Gott wohlgefällig dient, wird angenommen und seine Bitte dringt bis in die Wolken. Ich habe mich gestoßen beim Lesen bei der Übersetzung, wer Gott wohlgefällig dient. Denn es geht ja nicht darum, dass ich Gott diene, sondern es geht darum, dass die Unterdrückten Gehör finden und dass der Hilfeschrei wirklich zu Gott dringt. Und da habe ich in den hebräischen Text geguckt und gemerkt, wow, ganz schön schwer, was da steht. Weil es gibt große Debatten in den Kommentaren, auch wie man das richtig übersetzen soll. Und dann bin ich auf eine Übersetzung gestoßen, die ich unglaublich spannend fand. Denn wörtlich steht da, die Bitterkeit des Wohlgefallens, die Bitterkeiten des Wohlgefallens sind Ruhe. Sehr poetisch, so poetisch, dass man es gar nicht versteht am Anfang. Und da hat ein Exegetes übersetzt mit, die wohlgefällige Klage führt zur Ruhe. Und dann geht der Vers bei ihm weiter. Und der Schrei dringt durch die Wolken. Und das fand ich so wunderbar, die Essenz dieser Lesung zusammenfassend auch für mich. Es geht hier nicht um Gottesdienst in dem Sinne, ich diene Gott, sondern meine Klage ist dieser Gottesdienst. Meine Klage kann Wohlgefallen bei Gott finden und alles, was uns trennt, durchdringen. Und dann kommt natürlich die Frage, klage ich so? Klage ich auch für andere, die unterdrückt werden, genauso, dass meine Klage beständig durch diese Wolken dringt und Wohlgefallen findet? Und ich möchte dieses Bild einfach weiterdenken, um auch zu verstehen, wie ich wirklich beten soll. Schaffe ich es, so zu klagen, dass die Klage Wohlgefallen bei Gott findet?
Ich nehme einen Vers aus der zweiten Lesung mit und wir haben ja viel darüber gesprochen eigentlich, dass diejenigen gerade im Fokus stehen, der Texte am Sonntag, die, weil niemand anders für sie eintritt, für sich selber eintreten müssen bei Gott. Und der Vers 16, dieser hintere Teil, in dem es heißt, möge es ihnen nicht angerechnet werden, der erweitert die Perspektive nochmal. Und wir haben ja eben auch schon ein bisschen Bezug genommen darauf. Es geht nämlich darum, selbst auch im Gebet für andere einzutreten. Hier für diejenigen, die einem selber Unrecht getan haben, aber ich glaube, wir kennen alle auch andere Gelegenheiten, wo wir auch für jemand anderen stellvertretend vielleicht auch Fürbitte halten und ein Anliegen vor Gott tragen, wo vielleicht jemand selbst auch schon keine Stimme mehr hat. Ob es für einen Verstorbenen ist oder für Trauernde ist, die tatsächlich gerade in Verzweiflung sind und gar nicht die Stimme erheben können. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Gelegenheiten und Anlässe, die uns auch in den Sinn kommen, wo jemand selber nicht mehr beten kann oder vielleicht auch das Beten verlernt hat. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir im Blick behalten, dass es nicht nur darum geht, unsere eigenen Anliegen vor Gott zu tragen und für uns selbst uns Gehör schaffen zu wollen, sondern dass wir auch diejenigen sind, die andere, also für andere quasi das Ohr Gottes öffnen können. Und dafür ist dieser Vers 16 hier, wo es tatsächlich ja darum geht, die anderen sogar in Schutz zu nehmen, ein guter Anlass, das nochmal in den Blick zu nehmen in der kommenden Woche und vielleicht wirklich mal sehr konkret zu überlegen, wer braucht denn eigentlich in dieser Woche mein Gebet vor Gott, weil er oder sie es in dieser Zeit nicht so gut selber kann.
Nun verabschieden wir uns von euch bis zur nächsten Woche, wünschen euch viel Freude beim Bibelentdecken und jetzt schon einen schönen Sonntag.